Kann sich die Person, die sich von anderen als geil wahrgenommen fühlt, einmal outen bitte? Okay, nee, musst du nicht, alles klar. Ist okay. Ich glaube, das, was du jetzt dort eingetippt hast, und die Frage hat ja auch was mit der Predigt zu tun, das basiert auf zwei Annahmen. Entweder hast du eingegeben, wie du gerne von anderen Menschen gesehen werden möchtest, oder du hast eingegeben, wie du empfindest, wie dich andere Menschen sehen. Und ich meine, hier waren jetzt im Großen und Ganzen sehr positive Aussagen und das spricht echt für euch. Ich weiß nicht, ob man Hund oder Katze jetzt als positiv oder negativ einordnen würde, aber hey, wenn du das magst, es ist ja auch dann okay. Aber was wir, glaube ich, hier aus diesem Gedankengang lernen können, ist Folgendes, und das ist auch schon der Einstieg in meine kurze Predigt. Hey, jeder von uns trägt mit sich drei Bilder von sich selber. Die hast du automatisch, ob du willst oder nicht. Und lass mich dir diese drei Bilder kurz aufzählen. Es gibt da auf der einen Seite das Bild, wie du von anderen gesehen werden willst. Und dieses Bild ist unserer Tage, glaube ich, ein sehr, 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 sehr wichtiges. Das merkst du daran, auch wie viel Menschen bei Insta oder TikTok oder so von sich teilen. Und wenn wir mal ehrlich sind, das, was dort geteilt wird, hat sehr viel damit zu tun, wie wir von anderen gesehen werden wollen. Ist das richtig? Traut sich jemand, das zu bestätigen? Also wir teilen doch nicht das unbedingt, wie es bei uns zu Hause gerade wirklich aussieht. Hast du schon mal ein Foto von einer Messi-Wohnung bei Instagram gesehen? Also so jemand, der sagt, hey, mein Wohnzimmer, komm doch mal vorbei. Und das macht keiner, oder? Du zeigst dort nur das leckere Essen, den schönen Urlaub, das dicke Auto. Also das, was du möchtest, dass andere von dir sehen und wie sie dich sehen. Und dann ist da das zweite Selbstbild, das wir haben. Das ist nämlich, wie wir denken, dass uns die anderen sehen. Und das hat sehr viel damit zu tun, ob wir eine gute Einstellung zu uns selber haben oder nicht so gut. Denken einige, nee, alle anderen denken, ich bin der Supertyp. Und die anderen denken eventuell, ja, ich glaube, die anderen, die nehmen mich als Loser, als den Deppen, als den Honk. Früher sagte man noch, als den Horst, falls jemand Horst heißt heute, es tut mir leid. Wie sehen mich die anderen? Das ist das zweite Selbstbild. Und dann gibt es noch ein drittes. Und das ist, wie sieht mich Gott und wie bin ich wirklich? Weil ich glaube, der Einzige, der uns wirklich in allen Details kennt und genau sagen kann, wer wir wirklich sind, ist nur Gott alleine. Stimmt das? Hey, ich glaube, unser Verständnis von uns selber, das pendelt irgendwie immer hin und her zwischen diesem, wie will ich gesehen werden, wie denke ich, dass man mich sieht, und die Wahrheit kann eigentlich eine ganz andere sein. Aber das Geniale ist, es gibt jemanden, der dich kennt, so wie du bist, und nicht nur das, weil dieser Gedanke ist ja im ersten Moment auch ein bisschen ernüchternd, so wow, okay, jemand weiß, wer ich wirklich bin. Und wie es wirklich in mir aussieht, welche Schwächen, welche Macken, welche Fehler oder um es fromm zu sagen, welche Sünden ich habe. Und dann gibt es da jemanden, der weiß das alles. Das ist ein bisschen erschütternd vielleicht im ersten Moment. Aber die gute Botschaft ist doch, Gott liebt dich an dem Punkt, wo du gerade stehst. Und er möchte genau an diesem Punkt Gemeinschaft mit dir haben. Und dann hat er noch eine gute Nachricht für dich. Er lässt dich gar nicht so, wie du jetzt bist, sondern er gibt dir die Fähigkeit, das Potenzial, dass sich dein Wesen, dein Leben in die Persönlichkeit verwandelt, die Gott wirklich für dich gedacht hat. Und damit zurück zu deiner Frage von vorhin. Hey, wenn ich mir selber einen Rat geben könnte als 15-Jährigen, dann hätte ich damals zu mir gesagt, hey Marco, leb einfach mit Jesus, weil dann wirst du zu der Person, die Gott geplant hat. Und dann hätte ich einige Dinge in meinem Leben anders gemacht, denn hey, lass mich dir eins sagen, ganz kurz, Jesus findet dich unendlich wertvoll. Der Vater im Himmel findet dich unendlich wertvoll. Darf ich dir das ganz kurz beweisen? Welche Substanzen auf der Erde sind besonders wertvoll? Das sind die besonders selten sind eigentlich, ne? So, Gold ist teuer, weil das findest du hier nicht irgendwo in den Wieken in Ostfriesland. Da musst du gut nachsuchen oder teuer für bezahlen. So, was selten ist, was man schwer findet, das ist besonders teuer. Hey, das Ding ist, dass dein Leben erlöst wurde, erkauft wurde mit dem Blut Jesu Christi, das er am Kreuz vergossen hat. Und dieses Blut ist die kostbarste Substanz, die es jemals auf diesem Erdboden gegeben hat. Einzigartig. Es gibt keinen anderen, der dieses Opfer hätte bringen können, als nur Jesus selber. So wertvoll bist du. Johannes fasst es in die Worte und ich paraphrasiere die so ein ganz kleines bisschen. So sehr hat Gott dich persönlich, ja jeden Menschen, aber eben genau dich mit deiner Einzigartigkeit geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, damit, wenn du an ihn glaubst, du ewiges Leben hast und nicht verloren gehst. Ist es nicht der Hammer? Du bist wertvoll. Können wir diesen Gedanken schon mal einen ganz kurzen Moment feiern? Wir sind wertvoll. Und darum möchte ich meine These, die These des heutigen Abends in den Raum schmeißen. Die lautet folgendermaßen: Du bist nicht jemand, weil du etwas im Leben erreicht hast. Das will uns die Medienwelt weismachen. Du musst da irgendwie darstellen, was du schon alles hast. Und wenn du noch Fahrrad fährst, postest du trotzdem irgendwie ein Lamborghini oder so. Du bist nicht jemand, weil du was erreicht hast, sondern du kannst etwas in deinem Leben erreichen, weil du jemand bist. Und deswegen fordere ich dich heute Abend heraus, lebe als Sohn, als Tochter Gottes. Und das ist die Botschaft. Die ist nicht kompliziert, die ist nicht tief theologisch, die ist mega einfach. Hey, dein Leben hat Wert. Warum? Weil Jesus dich erkauft hat. Warum? Weil du ein Kind Gottes sein sollst. Und dein Wert besteht darin, dass Gott dich geliebt hat und du sein Sohn oder seine Tochter bist. Wenn du mich nach einem Titel für diese Predigt fragen würdest, dann würde die so heißen, und du wirst gleich feststellen, warum: Wenn du bist, wer du sagst, dass du bist, dann... Ich weiß nicht, ob euch diese Stimme bekannt vorkommt, vielleicht muss ich sie etwas rattiger sprechen. Wenn du bist, der du sagst, dass du bist, dann... Irgendjemand schon mal so eine Art Stimme im Hinterkopf gehört? Keiner von euch? Nur ich? Ich bin der Einzige? Kommt, seid mal ehrlich. Wenn du bist, der du sagst, dass du bist, aber dann... Ich möchte noch einmal ganz kurz mit uns beten. Himmlischer Vater, gib deinem Wort Kraft. Leg eine Salbung drauf. Lass uns heute Abend diese simple und einfache Botschaft verstehen. Du liebst uns und wir sind jemand, weil du uns gerettet hast, Herr Jesus. Himmlischer Vater, du liebst uns so sehr, dass unser Leben einen so großen Wert hat, wenn wir nur verstehen, dass wir deine Kinder sind. Rede, du Heiliger Geist, im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ich möchte mit uns in den Bibeltext schauen und er steht in Matthäus-Evangelium, fängt in Kapitel 3 ab Vers 13 an und geht bis 4 Vers 11, aber weil das viel zu viel zum Lesen ist, erzähle ich euch das einfach so aus dem Kopf. Die Geschichte kennt ihr eigentlich auch, also jeder, der schon mal so einen Jesus-Film gesehen hat, der weiß genau, was da passiert. Jesus kommt eines Tages aus Galiläa, Nazareth, da die Ecke an den Jordan, und da gibt es jemanden, der steht im Wasser und der tauft Leute. Johannes der Täufer. Jemand schon von ihm gehört? Er trägt Camel-Mantel, sehr Markenklamotten, Camel. Und er ist sehr im Zeitgeist. Er isst Insekten. Er hat noch die Heuschreckenbeine vom Frühstück zwischen den Zähnen. Und er steht im Jordan und er tauft Leute. Aber er tauft sie nicht so, wie ihr das hier kennt, so im Namen des Vaters, des Sohnes. Und nein, nein, nein. Er tauft sie mit den Worten: Otternbrut! Und dann tut Buße und tauch unter und so weiter. Aber die Leute liebten das. Exzentrische Prediger sind immer ziemlich beliebt. Und deswegen kommen sehr viele und sie stehen dort in der Schlange am Jordan und lassen sich taufen. Also ein bisschen wie bei Lidl an der Kasse, wenn also zur Feierabendzeit. Alle stehen dort und dann der Nächste, einen Schritt weiter, der Nächste. Und in diese Reihe reiht sich plötzlich jemand ein, den niemand erkennt. Er heißt Jesus, er kommt aus Nazareth, steht in der Reihe und wird einfach warten und einen Schritt weitergehen. Warten, Schritt weitergehen. Irgendwann steht er im Wasser, irgendwann steht er vor Johannes dem Täufer und dann gibt's noch so ein kurzes Gespräch, so: Hä, du, ich, dich, nein, du musst mich, nein. Und Jesus sagt: Aber du musst mich, weil Gott will das so. Und dann wird Jesus von Johannes dem Täufer getauft und er steigt aus dem Wasser und dann öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt auf ihn. Und hier würde ich als Pfingstler normalerweise einsteigen und euch jetzt alles über den Heiligen Geist sagen, tue ich aber nicht, weil es geht noch einen Schritt weiter. Plötzlich kommt eine Stimme aus dem Himmel und die sagt: das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Darf ich dir eine Frage stellen? Was hat Jesus bis zu diesem Zeitpunkt geleistet, um diesen Jubelruf des Vaters zu produzieren? Genau, ich würde auch nichts antworten, weil er hat nichts gemacht bis dahin. Also er hat Tische gebaut oder Häuser oder Stühle oder irgend sowas. Der hat in Nazareth gewohnt, wo nichts Gutes herkommt angeblich. Keiner kennt ihn, keiner weiß, wer er ist. Er ist der Niemand aus Niemandsdorf. Also so ähnlich wie ich, Marco aus Wehna, was hat das schon zu bedeuten? Was kann aus dem Reiterland schon Gutes kommen? Ah, oh, zwei Reiterländer da. Irgendeinen gibt's immer auf der ganzen Welt. Er hat nichts geleistet. Aber plötzlich diese Stimme von Gott und diese Bestätigung. Und mal eine Frage, gibt es ein paar Eltern hier in diesem Raum? Irgendjemand hier, der Kinder hat schon? Also kennt ihr das? Dass man einfach für seine Kinder so richtig on fire ist, ohne dass die wirklich was geleistet haben? Ich erinnere mich an eine Geschichte. Joyce, also wer von euch Joyce kennt, weiß, die sieht nicht aus wie eine Fußballspielerin, aber in ihrer Jugendzeit wollte sie mal Fußball spielen. Und als guter Vater bin ich auch mit ihr zum Spiel gefahren, und um sie anzufeuern. Joyce war damals klein, sehr schmächtig. Wir haben das Spiel war in Holthusen. Allein der Name sagt schon was aus. Holthusen. Also versteht ihr, Holzbein e.V. Die Mannschaft von Joyce, die waren alle so zwischen 8 und 10 oder so, und die anderen waren 14. Also es war David gegen Goliath, aber in dem Fall hat David verloren. Und sie war in dieser Mannschaft und sie hatte alles, aber kein Talent zum Fußballspielen. Ich meine, sie dachte, ich bin halb Brasilianerin, das muss doch funktionieren, aber es hat nicht funktioniert. Sie hat leider meine Holzbeine geerbt und war auf dem Platz unterwegs. Und der längste Ballkontakt war 2 Sekunden, 30 Meter vom Tor. Aber du hättest mich erleben sollen an diesem Spielfeldrand. Joyce! Du schaffst es, der ist drin. Grätsch rein, ramm sie um, los. Ich habe sie gefeiert, als wäre sie Ronaldo. Ronalda. Und da war nichts. Also alle anderen haben gedacht, was ist mit dem los? Der hat eine Vollmeise, mit dem stimmt was nicht. Aber was war das Ding? Das Ding war, mein Mädchen, meine Tochter, war auf diesem Spielfeld. Und egal, was sie macht, es ist meine Tochter. Was sie macht, ist genial. Und das war mein Preis, mein Lobpreis an sie in dem Moment, dass ich sie angefeuert habe mit allem, was in mir war. Und Holthusen weiß das bis heute noch, da steht so ein Schild, dieser Mann darf nie wieder auf diesen Fußballplatz. Und sie hat Gott sei Dank auch nie wieder Fußball gespielt nach diesem Spielpreis, den er an Gott sei Dank. Was ich euch sagen will damit ist, was Gott hier tut, der Vater im Himmel, als Jesus in dieses Taufbecken der ersten Baptistengemeinde Jordan City steigt, ist einfach, er sieht seinen Sohn, und weil das sein Sohn ist, geht sein Herz auf und er schreit es raus, das ist mein Junge, ich bin stolz auf ihn. Und ich möchte, dass du das mit mir zusammen heute Abend so richtig verstehst. Gott ist stolz auf dich. Gott liebt dich. Aber ich habe bis jetzt, vergiss es, du musst nicht. Du bist nicht jemand, weil du irgendetwas erreicht hast, sondern du wirst in deinem Leben noch was erreichen, weil du jemand bist. Es geht viel mehr darum, wer du bist, und viel weniger darum, was du alles schaffst. Und es ist gut, Dinge zu schaffen. Und ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die sagen, wenn du dich einmal für Jesus entschieden hast, dann leb wie der letzte Lumpi und ist alles gut. Das ist nicht meine Theologie. Ich glaube, Gnade ist Befähigung. Und in dem Moment, wo der Geist Gottes in dir lebt, wird dein Leben umgekrempelt und du wirst verändert. Und du lebst in der Heiligkeit und in der Kraft. Das glaube ich aus ganzem Herzen. Aber unser Startpunkt muss sein, ich verstehe, wer ich bin. Und wenn ich zu mir als 15-Jährigen hätte sprechen können, hätte ich mir genau das gesagt. weil ich habe viel zu viele Jahre damit verbracht, Menschen irgendwie beweisen zu wollen, was ich alles kann und wie groß ich bin und wie gut ich bin. Und ganz ehrlich, das war mit meiner Bekehrung noch gar nicht so ganz vorbei. Noch viel zu lange habe ich gedacht, man muss ganz fromm sein und ganz heilig sein und ganz laut Dinge tun, die alle denken, dass sie irgendwie zu vollmächtigen Christen dazugehören. Und manches davon war in meinem Leben noch gar nicht echte Realität. Und ich ermutige dich heute Abend und fordere dich mit diesem Gedanken heraus, hey, wenn du schon Ja zu Jesus gesagt hast, verstehe, dass du das Kind Gottes bist, das er liebt und liebt und liebt und unendlich liebt und liebt und liebt und liebt. Und ich wusste, dass ich die Uhr da hinten hassen würde. Aber lass es mich noch ganz kurz und ganz, ganz schnell sagen. Das Interessante ist ja, dass Jesus getauft wird, einen Zuspruch bekommt, du bist mein Sohn, ich liebe dich, du bist der Beste, du bist der Hammer. Aber das, was als nächstes passiert, und es ist der Geist Gottes, der es wirkt, ist, dass Jesus in die Wüste geführt wird und dass er als allererstes nach 40 Tagen Fasten die erste Stimme, die Jesus wieder hört, nicht die Stimme des Vaters ist, der sagt, gut gemacht, mein Junge, 40 Tage gefastet, du bist echt eine Heiligkeitskanone. Die erste Stimme, die Jesus hört, ist die Stimme des Teufels. Und was greift der Teufel an? Die Identität. Und er sagt zu Jesus, hey, Jesus, wenn du wirklich bist, der du sagst, dass du bist, dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, wenn das stimmt, was da gesagt wurde und was du jetzt von dir selber denkst und behauptest, dann seh zu, dass du deine Not löst. Ihr kennt die Geschichte, ich halte es kurz. Jesus antwortet, der Teufel sagt es nochmal und Jesus antwortet wieder und der Teufel fordert nochmal heraus. Und lass mich mit diesen Gedanken schon an so eine leichte Zielgerade, gehen es eine leichte Zielgerade. Ich habe nur noch, da ist ja noch, das geht ja noch. Und lass mich das einfach sagen. Der Angriff, den du erlebst, wird immer auf deine Identität gerichtet sein. Das ist seit Adam und Eva so. Die Schlange sagt, du willst sein wie Gott, iss vom sauren Apfel, beiß rein, komm. Gott hat gesagt, ihr seid in mein Bild geschaffen. Die Schlange sagt, du willst sein wie Gott, beiß rein. Der Angriff ist auf die Identität. Jesus hängt am Kreuz, er ist dabei zu sterben. Vor seinem Kreuz stehen Leute, schauen ihn an. Er hängt dort nackt, blutend, fast tot. Was sagen sie zu ihm? Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann komm runter. Sie greifen seine Identität an. Und Leute, wisst ihr, wie froh ich bin, dass ich nicht Jesus bin, um die Welt zu erlösen? Ich habe einen ganz leichten, minimalen Hang, mal manchmal ein bisschen schnell sauer zu werden. Meine Frau arbeitet noch dran. Und das Ding ist, ich weiß nicht, was, wenn ich der Messias wäre und ich würde dort hängen und da würde jemand stehen und würde das zu mir sagen, ich würde sagen, Vater, ganz kurz, 5 Minuten Altes Testament, ist das okay? Ich springe kurz runter, 7 heilige Nackenschellen und dann springe ich wieder ran. Aber ich bin ja nicht Jesus, Gott sei Dank. Er hat es ausgehalten für uns. Ne? Aber hey, der Angriff ist auf die Identität. Auf die Identität. Immer wieder auf die Identität. 3-mal greift der Teufel Jesus seine Identität an und er sagt, hey, wenn du Hunger hast, dann mach doch die Steine zu Brot. Lass mich dir sagen, mit Wichtigkeit sagen, wenn du mal in Not bist, wenn du Schwierigkeiten hast, zweifle nicht daran, dass du Kind Gottes bist. Warum nicht? Weil wir leben in einer gefallenen Schöpfung und auf dieser Erde werden wir Nöte konfrontieren. Jeder von uns wird das. Und glaub mir, die bei Instagram nur Fotos von den Malediven posten, sind die Ersten, die sich scheiden lassen, sind meist die Ersten, die in tiefe Depressionen fallen. Weil das, was man nach außen zeigt, ist nicht immer das, was die Realität ist. Wir alle durchlaufen Schwierigkeiten und schwierigste Situationen. Das ist normal auf dieser Erde. Zweifel da nicht an der Liebe und an der Gegenwart Gottes. Kann dazu irgendjemand Amen sagen? Das ist ungeheuer wichtig. Zweitens, der Teufel sagt, spring vom Tempel, dann kommen Engel und promoten dich und jeder weiß, dass du der Messias bist. Lern mit mir zusammen, wir müssen von uns nicht irgendetwas zeigen, was wir nicht sind. Es fliegt immer auf, glaub mir, es kommt immer ans Licht. Am Ende kommt es ans Licht. Lass uns transparent sein. Du bist nicht jemand, weil du was erreicht hast. Du kannst was erreichen, weil du jemand bist. Leb als Sohn, leb als Tochter Gottes. Und die dritte Herausforderung an die Identität Jesu ist folgende. Da sagt der Teufel nicht mal mehr, wenn du Gottes Sohn bist. Er sagt einfach nur, pass auf, ich gebe dir einfach alles, was du willst, aber nur ein kleines Ding, fall nieder und bete mich an. Und ganz ehrlich, sagst du, ja okay, aber damit kann der Teufel mich nicht herausfordern. Ich bin ja nicht blöd, ich bete ja nicht den Teufel an. Und ganz, weißt du was, der Teufel weiß, dass es nur ein ganz paar Verwirrte gibt, die wirklich den Teufel anbeten. Also echte Satanisten beten überhaupt keine Person an, sie leben nur ein Prinzip. Das Prinzip ist, verwirkliche dich selbst, tu, was du willst. Lass uns aufpassen, dass es jemanden gibt, der unser Gott ist und nicht wir zu unserem Gott werden. Kann jemand diesen Gedanken nachvollziehen? Wir sind nicht jemand, weil wir aus unserer Kraft heraus alles Mögliche erreicht haben, sondern wir sind jemand, weil wir Kinder Gottes sind. Einfach, weil wir Kinder Gottes sind. Lass uns daran denken, dass wir unseren Jesus an die allererste Stelle setzen. Ey, in dieser Zeit ist es so leicht, seinen eigenen Ego zu seinem Gott zu machen. Alles um uns herum sagt uns, verwirkliche dich, gönn dir, kauf auf Kredit, du kannst es doch haben. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Lasst uns als Söhne, als Töchter Gottes leben. Als guter Prediger komme ich zum Schluss, eine Minute, nachdem ich schon überzogen habe. Und das heißt, das Klavier kann jetzt, also sofort, geistliche Musik, damit alles in einem gesunden Rahmen jetzt zu Ende gebracht wird. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, es waren drei Punkte, es ist eine heilige Predigt. Mein Schlussgedanke, wie lebst du denn jetzt, wie lebe ich denn jetzt in meiner Identität als Sohn, als Tochter Gottes? Wie kriege ich das hin, dass ich in diesem Bewusstsein, dass ich in dieser Gnade, dass ich in dieser Kraft, dass ich in diesem Verständnis lebe? Als erstes, dein Denken muss vom Wort Gottes geprägt sein. Hey, ich habe ja jetzt schon versucht, dir einen Impuls aus dem Wort Gottes mitzugeben, der dein Denken neu strukturiert und prägt und dir hilft zu verstehen, Gott liebt dich an diesem Punkt. Du musst nicht erst was tun, damit Gott dich liebt, sondern er liebt dich jetzt. Jetzt, in diesem Moment, mit allem, was du bist. Hey, dein Verständnis von Gott wird sehr stark davon geprägt sein, welches Bild du von deinem Vater hast. Vielleicht hattest du einen strengen Vater, vielleicht oder hast, also ihr seid ja alle noch sehr, sehr jung, sogar mein Vater lebt noch, also vielleicht hast du einen sehr strengen Vater, vielleicht hast du einen gleichgültigen Vater oder einen, der eigentlich ganz okay ist, aber eben ein paar Macken hat. Und wenn ich ehrlich bin, auch mein Vater, der ein sehr guter Vater ist und war, hat ein paar Macken und ich meine auch ein ganz guter Vater gewesen zu sein. Ihr wisst, dass am Fußballfeld und trotzdem machen Väter Fehler und ich habe auch viele gemacht. Es prägt unser Gottesbild und deswegen brauchen wir das Wort Gottes, das unser Bild von Gott gerade rückt. Zweitens, wir müssen nicht beweisen, dass wir jemand sind. Wir können mit unseren Fehlern umgehen. Wir wissen unseren Wert, weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Und diesen Wert hat er für uns gegeben, weil wir ihm so viel wert sind, wenn wir das verstanden haben. Drittens, Söhne und Töchter sind unverschämt. Unsere Kinder haben immer noch Schlüssel zu unserem Haus und die gehen einfach rein, wenn sie wollen. Machen sie im Allgemeinen nicht, aber könnten sie. Und so darfst du jederzeit deinen Vater bestürmen und mit ihm reden, zu ihm kommen. Und viertens und letztens, Kinder haben den Charakter des Vaters. Versuch doch einfach, Gott nachzumachen. Der Geist Gottes segnet es immer, wenn wir versuchen, Gott ähnlich zu sein. Und unser Vater im Himmel ist liebend, großzügig, vergebend. Und ich fordere uns auf, lass uns doch einfach so sein wie er. Und umso mehr wir in sein Bild verwandelt werden, umso mehr wächst auch unser Bewusstsein, dass wir seine Kinder sind, weil wir denken, ja, ist ja richtig ähnlich, also ich habe ja die Gene meines Vaters. Die Wahrheit ist, es gibt keine Kinder, denen der Vater weniger nahe ist. Die Wahrheit ist, jedem von uns heute Abend ist Gott gleich nahe. Gleich nahe. Aber es gibt Kinder, die sind ziemlich weit vom Vater entfernt. Und manche sind ganz, ganz weg. Und deswegen möchte ich gern mit uns beten. Ich würde euch einladen, dass ihr mit mir zusammen aufsteht. Ich meine, meine Güte, es ist ja auch schon Abend und kalt draußen. Da schläft man schnell ein, das wollen wir verhindern. Lasst uns zusammen zu Gott beten und gleich einmal gemeinsam beten. Himmlischer Vater, es ist mein Gebet, dass du diese gepredigten Worte in vielen Herzen ein Echo finden lässt. Wirk du hinein, rede du, lass du nochmal ein Echo nachklingen. Und himmlischer Vater, ich bete, dass du in jedem einzelnen Menschen, der heute Abend hier ist, dieses tiefe Bewusstsein schenkst. Du hast einen unermesslichen Wert, weil du warst es wert, dass das Blut Jesu Christi für dich vergossen wurde. Vielleicht bist du heute Abend hier und du sagst so, ja, okay, das stimmt, aber irgendwie alles das mit dem Kind Gottes und so. Ich glaube, ich bin da echt ganz, ganz weit weg. Und ich möchte dir helfen, ganz nahe zu unserem Gott zu kommen. Deswegen ermutige ich euch, dass ihr mir kurz nachsprecht, während ich vorbete. Das Gebet geht folgendermaßen. Herr Jesus. Ja, das war schon fast gut. Wir kriegen das besser hin. Ich mache das nochmal. Herr Jesus, ich lade dich heute in mein Leben ein. Sei mein Herr. Sei mein Retter. Mach mich zu einem Kind des himmlischen Vaters. Vergib all meine Schuld. Reinige mich von meinen Sünden. Heiliger Geist, komm, lebe in mir. Für jemanden anderen wird es wahrscheinlich so besser passen. Herr Jesus, ich habe dich aus den Augen verloren. Heute komme ich zu dir zurück. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib meine Schuld. Pflanz mich im Haus meines Vaters. Für immer. Amen. Gibt es irgendjemanden, für den eins dieser beiden Gebete heute das Gebet deines Herzens war? Wenn dich das betrifft, dann würde ich dich einladen, dass du mir kurz zuwinkst. So richtig hoch, weil es ist ziemlich dunkel hier, ich kann dich nicht so gut sehen. Gibt es jemanden, der das aus ganzem Herzen gebetet hat und sagt, das ist heute mein Tag? Dann wink einmal. Okay, dich gesehen. Ja, dich auch. Zwei haben sich schon getraut. Gibt es noch jemanden? Dann wink schnell. Ich werde das jetzt nicht lang ziehen. Okay, ich möchte euch beide unbedingt ermutigen, dass ihr gleich, wenn der Lobpreis wieder anfängt, den Weg nach vorne ins Foyer macht. Dort werden Beter sein. Und ich möchte, dass ihr zu einem von denen hingeht und eure Entscheidung einmal öffentlich macht, das zu ihm, zu einer Person sagt und dass ihr miteinander betet und diese Entscheidung versiegelt. Ja, traut ihr euch das? Auf jeden Fall, oder? Das ist eine gute Sache. Und für alle anderen gilt auch dieses Angebot, nehmt Gebet in Anspruch. Du brauchst heute Heilung, Befreiung, du bist mit einer Last gekommen, du möchtest eine Berührung von Gott, du möchtest mehr Bewusstsein, Kind Gottes zu sein, du brauchst mehr Verständnis von Gott her über seine Liebe. Die Beter sind da. Nehmt das in Anspruch. Und lasst für euch beten. Meine Frau und ich werden auch dort sein. So, kommt einfach ins Foyer und wir nehmen uns Zeit mit euch. Lasst uns nochmal miteinander den Herrn preisen und so richtig groß machen. Und vielleicht bewegst du jetzt in dem Lied, das du jetzt singst, nochmal den Gedanken und den Impuls von heute mit aller Kraft vor dem Herrn. Seid ihr alle dabei? Okay, können wir den Herrn den Applaus des heutigen Abends geben, weil er würdig ist. Jesus, du bist so gut, Herr. Preisen dich, Gott.